SWR 2 Forum. Intelligenz im Wandel. Werden wir klüger oder dümmer? Im Studio Gabor Pahl. Klüger oder dümmer? Die Frage ist nicht trivial. Darüber gehen die Meinungen wirklich auseinander. Unstrittig ist, bis in die 1990er Jahre wurden die Menschen in den Industrienationen intelligenter, im Durchschnitt jedenfalls. Die Forschung spricht vom Flynn-Effekt. Doch manche Wissenschaftler glauben zu beobachten, dass sich dieser Trend umkehrt oder zumindest stagniert. Werden wir also wieder dümmer? Und wenn, woher kommt das? Sind Umweltgifte vielleicht daran schuld? Oder die Medien oder die Smartphones oder gar die Bildungspolitik? Das ist unser Thema heute. Professor Elsbeth Stern ist Intelligenzforscherin, kognitive Psychologin an der ETH Zürich. Frau Stern, sind denn die Hinweise, dass unsere Durchschnittsintelligenz wieder nachlässt, ernst zu nehmen?
Also bisher ist es nicht wirklich besorgniserregend, dass der Flynn-Effekt in den Industrieländern jetzt seinen Peak erreicht hat, dass wir nicht noch besser in den Testleistungen werden. Das lässt sich gut damit erklären, dass doch die Umweltbedingungen sich in vieler Hinsicht so optimiert haben, dass die meisten Leute ihr genetisches Potenzial ausschöpfen können. Wir beobachten in Schwellenländern, da tritt das ein, was so zwischen den 50er und 90er Jahren in den Industrieländern eingetreten ist, dass die Intelligenztestwerte steigen.
Kann man denn Intelligenz wirklich noch über einen Kamm scheren, so als wäre das eine Größe, die man auf alles, auf die ganzen kognitiven Leistungen anwendet? Gibt es nicht verschiedene Arten von Intelligenz?
Es gibt verschiedene Fähigkeiten, aber man findet immer wieder, dass die eng zusammenhängen. Und deshalb sprechen wir auch vom G-Faktor, vom Generalfaktor. Es gibt so etwas wie eine allgemeine Intelligenz, die sehr viel an Leistungsunterschieden erklären kann. Und dann kommen natürlich noch ein paar spezielle Faktoren dazu. Der eine ist dann noch ein bisschen besser im Sprachlichen als im Numerischen. Bei dem anderen ist es umgekehrt. Aber es ist nicht so, dass diese Faktoren unabhängig sind. Deshalb können wir guten Gewissens von einer allgemeinen kognitiven Intelligenz sprechen.
Aber wenn ich Sie richtig verstehe, Sie sagen jetzt, die Intelligenz lässt nicht unbedingt nach, aber sie stagniert möglicherweise, weil wir im Grunde schon all das aus uns rausholen, was in uns drinsteckt.
So würde ich sehen, ja. Weitgehend, ja.
Martin also Hubert, sehen Sie das auch so? Sie sind Wissenschaftsjournalist, haben viel für den SWR berichtet über Entwicklung in der Psychologie, in der Hirnforschung. Kann man das so pauschal sagen, dass Intelligenz wächst, stagniert oder sinkt?
Gute Frage, ja. Also ich habe mir natürlich auch diese Daten angeschaut und ein paar Studien, die es gibt, die behaupten, dieser Intelligenzquotient gehe zurück in einigen Ländern und ich bin da eigentlich auch skeptisch. Man muss immer genau schauen, wo sind solche Studien gemacht worden, bei wem, in welchen Kulturen, mit welchen Tests. Insofern sehe ich das ähnlich wie Frau Stern. Aber es ist natürlich interessant, sich das anzuschauen, dass es offenbar solche Studien gibt, denn dann kann man etwas lernen über die Faktoren, wie sich Intelligenz entwickelt, was sie beeinflusst, nicht? Frau Stern hat auf die Gene hingewiesen oder auf die Umwelt. Da kann man wirklich daraus lernen, was können wir vielleicht noch verbessern im Schulsystem oder in Umweltbedingungen, um da die Menschen besser zu fördern. Insofern ist es interessant, dahin zu gucken.
Vielleicht noch eine Verständnisfrage an Sie beide, weil Sie sagen, die Intelligenz, der IQ wächst oder sinkt oder ist gewachsen. Soweit ich weiß, ist der IQ ja ohnehin so definiert, dass der Durchschnittswert bei 100 liegt. Also wie kann der eigentlich dann steigen, wenn der eigentlich per Definition immer der Durchschnitt bei 100 liegt?
Das ist eine bequeme Zahl, das ist ja kein Naturgesetz 100, sondern es ist einfach bequem, den Durchschnitt bei 100 zu sehen und man setzt einfach den dort fest, wo der Durchschnitt erreicht wurde bei den gelösten Aufgaben. Und man musste eben Tests, wenn man bei dieser Metrik bleiben will, immer wieder neu anpassen in den von 50er bis 90er Jahren. Das heißt beispielsweise in den 60er Jahren hätte man für 35 Punkte noch einen IQ von 100 gekriegt, 10 Jahre später vielleicht nur erst bei 37 Aufgaben. Also es ist ein relativer Wert, der nicht absolut gesehen werden darf wie die Körpergröße oder das Körpergewicht.
Bei der Frage nach den Ursachen für Schwankungen der Intelligenz haben wir am Anfang schon die Umweltgifte kurz angesprochen. Das ist das Fachgebiet von Professor Ellen Fritsche. Sie ist Neurotoxikologin am Leibniz-Institut für umweltmedizinische Forschung in Düsseldorf. Frau Fritsche, vor einigen Monaten erschien eine aufsehenerregende Studie von Philippe Grandjean. Schwermetalle, Plastikzusätze und Pestizidrückstände könnten das Nervensystem und damit die Intelligenz der Menschen beeinträchtigen. Sie untersuchen ja auch solche Zusammenhänge. Sind Umweltgifte eine Gefahr für unsere Intelligenz?
Ja, also eine Gefahr sind sie sicherlich. Und da möchte ich kurz ausholen. Es gibt einen Unterschied zwischen Gefahr und Risiko. Und der Unterschied liegt in der Exposition. Das heißt, man weiß natürlich, dass zum Beispiel Blei, Quecksilber, die sind hochtoxisch. Und auch dort wurde berechnet, dass in den USA eine Bleiexposition zum Beispiel zu einer Verringerung des Gesamt-IQs der Bevölkerung um 5 Punkte geführt hat. Ich kann das jetzt selber nicht berechnen, dafür haben wir die anderen Experten hier. Aber es gibt solche Berechnungen, dass tatsächlich man sagen kann, die Gesamtpopulation verringert sich um so und so viele Punkte bei einer Exposition gegenüber zum Beispiel Quecksilber oder Blei. Das tatsächlich, Philippe Grandjean sprach ja von einer Pandemie, einer großen Gefahr für unsere Gehirne. Ja, es gibt tatsächlich das Gefährdungspotenzial. Die Frage ist immer bei unserer Exposition, ist das tatsächlich relevant?
Ja? Also sind wir wirklich so stark diesen Giften ausgesetzt?
Sind wir so stark exponiert und vor allen Dingen in der Kombination der Substanzen? Da haben wir einfach noch sehr, sehr große Lücken. Also da besteht wirklich noch Forschungsbedarf. Also man weiß aus hochexponierten Gruppen, ja, also zum Beispiel von hochexponierten fischessenden Populationen zum Beispiel, die unwahrscheinlich viel Quecksilber enthalten, dass es da zu Verringerungen des IQs zum Beispiel bei Kindern kommt.
Wo zum Beispiel?
Zum Beispiel auf den Färöerinseln. Da kamen so die ersten Studien her. Das ist deswegen, weil die sich eben hauptsächlich von Fisch ernähren. Und die haben sowohl, Fisch enthält Quecksilber, aber auch sogenannte polychlorierte Biphenyle. Das sind Flammschutzmittel und Schmiermittel. Die wurden früher industriell ja in fast jedem Motor und in jedem, überall in der Industrie eingesetzt und sind dadurch auch in die Umwelt gelangt, sind sehr persistent und reichern sich über die Nahrungskette an. Das heißt, je größer der Fisch, desto mehr PCBs. Das sind natürlich dann auch Mengen. Ein Deutscher ist diesen Mengen nicht ausgesetzt. Also es macht immer, die Dosis macht das Gift und das ist die Schwierigkeit. Eine weitere Schwierigkeit ist, dass der Mensch eben mischexponiert ist. Das heißt auch aus diesen epidemiologischen Studien, wir sind ja keine Ratten, die im Käfig sitzen. Da ist es relativ einfach. Sie füttern die Ratte mit einer Substanz und gucken sich an, was der Effekt ist. Menschen in ihrem sozialen Umfeld, das sind ja viele Faktoren, die auf ein Kind einwirken. Das sind soziale Faktoren, Ernährungsfaktoren, aber eben auch Chemikalien. Und das dann genau rauszufinden, ob es da wirklich einen Kausalzusammenhang gibt, ist eigentlich in epidemiologischen Studien unmöglich.
Ist es denn überhaupt so, dass wir heute wirklich mehr Umweltgiften ausgesetzt sind als früher? Natürlich, wir nehmen es mehr wahr, sie sind in den Medien mehr präsent. Aber wenn man sich viele Daten anschaut, dann sind wir heute zum Beispiel im Straßenverkehr insgesamt weniger Giften ausgesetzt, in den Flüssen weniger Giften. Also sind wir überhaupt mehr Giften ausgesetzt?
Ja, mehr ist immer relativ. Also es verändert sich tatsächlich das Profil. Also ich sprach über die PCBs. Da gab es auch gerade aus Nordrhein-Westfalen Studien in den 70er, 80er, 90er Jahren über PCBs in der Muttermilch. Die sind heutzutage kaum mehr nachweisbar. Dafür haben andere Flammschutzmittel zugenommen. Plötzlich kommen bromierte Substanzen gehäuft vor und man sieht auch da einen Zusammenhang zwischen Exposition von den neueren Flammschutzmitteln und der Intelligenz von Kindern. Diese sind mittlerweile auch wieder vom Markt genommen worden, ersetzt durch neue, über die wir auch wiederum keine Daten haben. Also das Profil ändert sich. Blei zum Beispiel, die Blei ist aus dem Benzin fast weltweit rausgenommen worden. Das heißt, wir sind kaum mehr Blei exponiert. Dafür sind es dann eben andere Substanzen. Zum Beispiel in der Ruhr wurden hohe Werte von fluorierten Substanzen plötzlich gemessen. Da war die Frage, dürfen die Kinder noch in der Ruhr baden? Ja, also wir haben ständig mit neuen Expositionen zu tun. Wobei natürlich insgesamt durch das Umweltbewusstsein die Expositionen schon nicht mehr so dramatisch sind wie noch in den 50er Jahren.
Aber zusammengefasst sagen Sie, also bei uns, wir sind diesen Giften noch nicht so exponiert, dass man bei uns von einem wirklichen Risiko sprechen kann, dass dadurch die Intelligenz jetzt zum Beispiel in Deutschland beeinträchtigt wird.
Das würde ich so nicht sagen. Ich würde sagen, die Datenlage reicht nicht, um so eine Aussage machen zu können. Da fragt man sich doch, warum alle Welt forscht. Ja? Es liegt einfach daran, weil wenn Sie eine Substanz erforschen möchten in der Ratte, ob sie die Gehirnentwicklung der Ratte stört, müssen Sie 1 Million Euro investieren und über 1000 Tiere. Das ist unwahrscheinlich aufwendig. Und die Ergebnisse dieser Studien sind noch nicht mal unbedingt auf den Menschen komplett übertragbar, weil das ist eben ein Tierversuch und sind auch sehr starken Schwankungen unterlegen. Ja, das heißt, bis sie die Substanzen und auch in der Kombination alle durchgetestet hätten, vom Aufwand schaffen sie das gar nicht, sowohl vom Zeit- als auch vom Kostenaufwand.
Wir haben jetzt über mögliche Effekte gesprochen, Umwelteffekte, die unsere Intelligenz negativ beeinträchtigen. Der Flynn-Effekt, den es ja gab, der ist ja unstrittig, also dass die Intelligenz erstmal zumindest zumindest bis in die 90er Jahre hinein, bis dahin ist es unstrittig gestiegen ist. Inwieweit, Frau Professor Stern, hat der denn auch mit positiven Umwelteinwirkungen zu tun? Also, dass wir gesünder leben, dass unsere Umwelt besser geworden ist, dass wir unseren Körper mehr pflegen?
Ganz sicher, die bessere medizinische Versorgung, Kinder, die vielleicht ansonsten eine Hirnerkrankung bekommen hätten, wenn man nicht rechtzeitig was entdeckt hätte und gegen hätte steuern können, die konnten sich ganz normal entwickeln. Also es gibt bestimmt 20 Gründe dafür, dass das Intelligenzpotenzial, das Genetische, besser ausgenutzt werden konnte. Ein Effekt ist schon auch, Intelligenzunterschiede sind zwar durch Gene bestimmt, aber Intelligenz kann sich erst durch Schulbildung wirklich entwickeln. Erst mit Eintritt in die Schule wird der Intelligenzquotient relativ stabil und er stabilisiert sich weiter. Die Anzahl der in der Schule verbrachten Jahre, die haben einen deutlichen Effekt auf die Intelligenz. Und noch in den 50er Jahren waren, glaube ich, in Deutschland 7 Pflichtschuljahre vorgesehen. Inzwischen ist es angestiegen. Also all das hat wirklich dazu beigetragen, dass Menschen auch bei unterschiedlicher genetischer Ausstattung ihr Potenzial besser ausbeuten konnten. Aber natürlich auch, dass die medizinische Versorgung besser geworden ist, dass man bei bestimmten Krankheiten nicht eine dauerhafte Schädigung davon getragen hat.
Dafür spricht
dazu
ja auch,
dass kommt auch noch, dass natürlich diese Art von Aufgaben, die können geübt werden, dass in allen
die möglichen Intelligenztestaufgaben.
Ja, einige Aufgaben können ganz gut geübt werden, so Knobelaufgaben, die auch mal in Zeitschriften vorkommen, das hat sicherlich auch noch mal dazu beigetragen.
Wie ist das? Also Intelligenzmessungen, IQ-Messungen, die gibt es ja seit über 100 Jahren. Sind denn die Messungen von vor 100 Jahren vergleichbar mit denen heute?
Also die Aufgaben haben sich schon verändert. Viele Aufgaben sind natürlich im Kontext der Zeit eingebettet und damit könnte man heute nicht mehr so viel anfangen. Deshalb hat man immer wieder neue dazugenommen und man muss auch immer wieder neue Intelligenztests entwickeln, auch weil sie geübt werden können teilweise. Aber von der Struktur her geht es immer um logisches Denken, um schlussfolgerndes Denken. Man muss sein bestehendes Wissen in einer neuen Weise anwenden.
Also ich habe auch mal gelesen, dass die Menschen auch häufiger raten als früher. Also früher haben die Leute gesagt, na, das kann ich nicht, ja. Also habe ich einen Minuspunkt. Heute sind die Leute geschickter geworden, die wissen, was man da vielleicht rausholen kann und raten mal und per Glück haben sie dann vielleicht auch einen Treffer.
Ja, also
das könnte auch ein Faktor sein.
Das trägt sicherlich noch. Also wenn man einen Intelligenztest aus professionellen Gründen machen muss, dann würde ich auch heute ein Training vorschlagen, dass man zu einem Psychologen geht und der rät tatsächlich, wenn die Zeit um ist, dann noch ganz schnell einfach nach Zufall ankreuzen. 2 oder 3 Treffer hat man mit einiger Wahrscheinlichkeit.
Wie stabil ist denn der IQ über eine Biografie? Also wenn ich ihn bei einem Kind messe und wenn es 10 Jahre später jugendlich ist und dann erwachsen, bleibt er dann ungefähr gleich oder verändert
ja,
sich der
das
nochmal?
Ist dieses Phänomen und deshalb muss man den IQ auch ernst nehmen. Es ist erstaunlich, wie stabil er ist. Das wissen wir vor allen Dingen aus einer großen Studie, die in Edinburgh durchgeführt wurde von Ian Deary, der zufällig im Keller mal Testergebnisse gefunden hat mit Namen drauf. Und da man in Schottland eher stabil ist, hat er es geschafft, die Leute 60, 70 Jahre später noch mal viele zumindest zu reaktivieren. Und es ist phänomenal, wie hoch die Korrelation ist zwischen den Intelligenzwerten, die man damals so bei 15-Jährigen ermittelt hat oder noch ein bisschen jünger teilweise und 50, 60 Jahre später. Deshalb muss man Intelligenzunterschiede ernst nehmen, weil diese hohe Stabilität über die Lebenszeit in dieser und auch in vielen anderen Studien immer wieder gezeigt wurde.
Ich wollte noch was sagen zu diesen positiven Effekten, also besseres Schulsystem, besseres Gesundheitssystem, die diesen Flynn-Effekt befördern. Das zeigt sich auch darin, dass es auch in Schwellenländern nachgewiesen wurde. Ja, China, Saudi-Arabien, also
Afrika
in den
auch.
Ländern, wo sich das verbessert hat, Gesundheit, Schulsystem etc. pp. Sicherheit, auch da ist er gestiegen. Also das spricht auch nochmal dafür. Aber eine andere Sache, wo ich keine Erklärung bis jetzt dafür gefunden habe, das heißt ja, wenn man diese Geschichte nach hinten zurückberechnet von heute, dann käme man darauf, dass die Menschen vor einem Jahrhundert vielleicht im Durchschnitt nur einen IQ von circa 80 erreicht hätten. Ja. Das wäre nah an der, ich sag's mal böse, geistigen Beschränktheit. Das wird ja diskutiert. Ich habe dafür noch keine Erklärung gefunden. Das kann ja nicht sein, dass die Menschen vor 100 Jahren so viel schlechter abgeschnitten hätten. Ist das ein methodisches Problem?
Ja, also ich halte das nicht für eine sinnvolle Aussage, weil man Intelligenz eben nicht mit der Genauigkeit messen kann, mit der man beispielsweise Körpergröße oder Körpergewicht messen kann. Die Tests, die man vor 100 Jahren vorgegeben hätte, wären andere gewesen. Gerade diese nicht sprachlichen Tests, wo man Gesetzmäßigkeiten zwischen Figuren finden muss, damit hätten die Leute früher gar nichts anfangen können. Dafür hätten sie vielleicht andere Sachen besser gekonnt. Die früheren Intelligenztests sahen auch etwas anders aus. Da gab es wirklich mehr so Wissen, ja, aus der Umgebung und so weiter. Also man kann nicht einfach das zurückrechnen. Das liegt eben auch daran, dass es keinen absoluten Nullpunkt in der Intelligenz gibt. Also die Intelligenz lässt sich recht genau messen mit auf einem hohen Messniveau, aber eben nicht auf dem Niveau wie Größe und Gewicht oder Masse, wo man wirklich einen Nullpunkt hat. Den hat man nicht bei der Intelligenz. Und deshalb wäre ich vorsichtig, ja, Intelligenzwerte, die in ganz unterschiedlichen Kulturen zustande gekommen sind, miteinander zu vergleichen.
Das war eine alte Beispiel Kritik auch an der Intelligenzmessung. Also es gibt ja den alten Satz von Edwin Boring aus dem Jahr 1923, Intelligenz ist, was der Intelligenztest misst. Und es wurde ja auch viel kritisiert, dass zum Beispiel, wenn man Intelligenzunterschiede zwischen Kulturen festgestellt hat, dass die natürlich darauf zurückgehen, dass die Aufgaben halt in der westlichen Kultur quasi definiert wurden und dann auf andere Kulturen übertragen wurden, die dann halt bei diesen speziellen Aufgaben nicht so gut waren.
Das ist völlig richtig. Man hat zum Beispiel mal in Afrika einfach ein bisschen andere Aufgaben, die man ein bisschen stärker auf die Kultur angepasst hat. In Südafrika wurde die Studie durchgeführt, hat man eben Intelligenztests entwickelt, die auch schlussfolgerndes Denken erfassten, aber stärker in der eigenen Kultur, und schon stiegen die Werte an. Also es ist sehr schwierig, zwischen Kulturen hier zu vergleichen oder auch über eine lange Zeitspanne hinweg. Ja. In den 30er Jahren, in diesen Intelligenztests, die dann der Ian Deary gefunden hat, da wurde sehr viel halt schon gerechnet. Man musste Gesetzmäßigkeiten zwischen Zahlen finden. Das dürfte relativ stabil sein. Da hat sich nichts Neues entwickelt in der Zeit. Aber wenn man allein schon sprachliche Analogien nimmt, da haben wir heute, achten wir da auf andere Dinge, als man früher eben beachtet hat. Und vor allen Dingen auf diese nicht sprachlichen Tests, wo man so Gesetzmäßigkeiten zwischen Mustern sehen muss. Wir haben heute sehr viel mehr grafische Darstellungen, aus denen wir etwas lernen können, als man die früher hatte. Das war tatsächlich einer der größten Irrtümer in der Intelligenzforschung, dass man dachte, mit den nicht sprachlichen Tests, wo man Regelmäßigkeiten zwischen Dreiecken, Kreisen und so weiter sehen musste, dass man dachte, das kann man auch illiteraten Kulturen vorgeben, und wenn sie das nicht können, dann sind sie von Natur aus ein bisschen blöder. Das ist völlig ungerechtfertigt gewesen, und das würde heute auch niemand mehr machen. Also der Punkt ist einfach, man kann Menschen in der Intelligenz nur miteinander vergleichen, wenn sie vergleichbare Lerngelegenheiten hatten. Wenn zwei Kinder 6 Jahre zusammen in eine Schule gegangen sind, die gute Lernangebote gemacht hat, und das eine Kind nur konkrete Aufgaben lösen kann und das andere aber auch abstrakte, dann ist es auch intelligenter, weil es eben ja mit den abstrakten Aufgaben schon eine größere geistige Flexibilität zeigt.
Ja, da gibt es vielleicht eine Kontroverse. Also Herr Knauf in Gießen hat solche Experimente gemacht. Er hat auch nachgewiesen, neben anderen, dass eben konkretes Denken und abstraktes Denken im Gehirn in unterschiedlichen Arealen verankert ist. Und der argumentiert schon in diese Richtung. Das ist eine Kontroverse vielleicht, aber...
Also im Grunde steht jetzt hier praktische Intelligenz gegen theoretische Intelligenz sozusagen. Kann man das gegeneinander überhaupt verrechnen?
Intelligenz ist eben schon abstraktes, da gehört schon eine gewisse Abstraktion dazu, schlussfolgerndes Denken, dass man möglichst auch auf abstrakte Gemeinsamkeiten zwischen verschiedenen Einheiten abzielt.
Also praktische Intelligenz gibt es in dem Sinn nicht?
Man kann Intelligenz mit allen möglichen anderen Attributen versehen, aber man wird es damit verwässern. Im Endeffekt ist Intelligenz schon schlussfolgerndes Denken mit symbolischem Material.
Und wo wir gerade dabei sind, also auch soziale oder emotionale Intelligenz ist für Sie jetzt keine?
Das ist deshalb, halte ich es für eine Augenwischerei oder auch Etikettenschwindel, weil es gibt natürlich diese Kompetenzen, die auch wichtig sind im Leben, das ist gar keine Frage, aber man misst sie nicht auf die gleiche Weise. Was eben Intelligenz wirklich zu einem ernstzunehmenden Konstrukt macht, ist, dass man sehr genau messen kann, dass wenn Sie also im Abstand von 2 Wochen auch 2 unterschiedliche Intelligenztests machen, werden die sehr eng zusammenhängen, und die hohe Stabilität über die Lebensspanne hinweg und zudem auch der Zusammenhang zu sehr vielen Faktoren, die im Leben wichtig sind. Berufserfolg, Schulerfolg, damit hängen die Intelligenztestleistungen zusammen und auch enger als zum Beispiel andere psychologische Maße.
Intelligenz im Wandel, werden wir klüger oder dümmer? Das ist das SWR2-Forum. Heute gehen wir jetzt mal auf diejenigen ein, die sagen, wir werden dümmer, in Anführungszeichen. Also die Intelligenz lasse nach in den westlichen Industrienationen. Also da gibt es schon mehrere Psychologen, die das postulieren. Die ersten Untersuchungen dazu kamen aus Dänemark und Norwegen, aber in Deutschland gibt es auch den Psychologen Siegfried Lehrl, der das sagt, oder Michael Woodley von der Universität Brüssel. Der hat das sogar beziffert, also -7 bis 10 IQ-Punkte pro Jahrhundert, das sei der Trend im Moment bei uns. Wie kommt es zu so unterschiedlichen Bewertungen? Also Sie sagen, dass das stagniert, die sagen, die Intelligenz lasse nach, das muss ich doch messen lassen.
Ja, man hat immer bei dieser Art von Messungen Stichprobenfehler, also je nachdem, welche Gruppe man untersucht. Man versucht natürlich repräsentativ zu sein, aber es gelingt nie ganz. Außerdem sind Intelligenztests ja etwas fehlerbehaftet. Das heißt, wenn man zweimal denselben Test mache, dann stimmt der recht hoch, aber nicht perfekt überein. Also Sie können locker einmal einen IQ von 114 und einmal von 117 haben, ohne dass sich wirklich bei Ihnen im Kopf was verändert hat, nur weil eben der Messfehler da ist. Also man kann Intelligenz nicht zwei Stellen hinterm Komma messen. Von daher würde ich immer noch sehen, dass wir da rein zurückgehen, nicht mit Sicherheit behaupten können. Aber natürlich kann ich es mir auch vorstellen. Also was Frau Fritsche gesagt hat, das müssen wir schon ernst nehmen, wenn wir zum Beispiel wissen, auf einer Insel geht der IQ zurück und das kann man mit großer Wahrscheinlichkeit auf toxische Einwirkungen zurückführen. Dann ist es natürlich erstens diesen Menschen gegenüber geschuldet, aber auch im Hinblick auf die Zukunft, dass wir da etwas tun.
Frau Fritsche, es gibt ja noch andere mögliche Einflussfaktoren auf die Intelligenz, auf unser Gehirn, über die wir noch nicht gesprochen haben, Ernährung. Also früher haben wir gesagt, die Leute ernähren sich besser. Ist auch vielleicht ein Beitrag gewesen, dass die Intelligenz zugenommen hat mit einer besseren Gesundheit. Aber heute ernähren sich nicht alle Menschen immer so gesund. Hat das auch einen möglichen Einfluss?
Also ich bin jetzt keine Expertin, was zum Beispiel McDonald's auf die Gehirnentwicklung macht. Da möchte ich auch nichts zu sagen. Was auffällig ist, dass der Konsum von diesen Nahrungsergänzungsmitteln sehr stark zugenommen hat. Ich meine, das sehen Sie ja schon beim Einkaufen. Da haben Sie über diese Packungen stehen, ja, mit Konzentraten aus Obst und Gemüse, die halt verkauft werden und frei erhältlich sind. Das sehe ich relativ kritisch. Wir haben selber Arbeiten durchgeführt zu einem Nahrungsergänzungsmittel, ein hochkonzentrierter Stoff aus dem grünen Tee. Grüner Tee ist ja völlig gesund. Nehmen Sie jetzt da eine Substanz raus und konzentrieren Sie auf und essen Sie im Grammbereich und das wird empfohlen. Ja, dann lesen Sie auch in der Zeitung, das ist antitumorigen und das ist gegen Metastasierung.
Ist das dieses berühmte Epigallocatechin-Galat?
Ja, das ist das berühmte Epigallocatechin-Galat. Das ist sehr berühmt, das finden Sie ja auch mittlerweile in Coca-Cola und Schokolade und überall. Das ist auch alles gar nicht so wesentlich, weil ich sagte ja schon, die Dosis ist eben das Problem. Und das gilt nicht nur für Pestizide, das gilt genauso für Nahrungsergänzungsmittel. Wenn ich eine Substanz in so hohen Dosen zu mir nehme, wie sie in der Natur niemals vorkommt, dann kann auch das durchaus toxische Effekte haben. Und in dem Falle von dem Epigallocatechin-Galat haben wir tatsächlich eine Warnflagge aus unseren eigenen Reihen, aus unserem Labor. Wir gesehen haben, dass das tatsächlich bewirkt, dass die Nervenzellen in der Entwicklung nicht mehr vernünftig anhaften können. Und das heißt, sie können nicht mehr vernünftig wandern. Und nicht mehr vernünftig wandernde Nervenzellen führen zu einem Gehirn, was in jedem Falle nicht normal ausgebildet ist. Und diese Substanzen, die unterliegen eben nicht der Chemikalienverordnung. Die sind einfach nicht so streng kontrolliert, wie es zum Beispiel Pestizide sind.
Aber wenn Sie zu solchen Ergebnissen kommen, dann müsste man denen doch nachgehen und diese Zusatzstoffe unter Umständen dann verbieten oder einschränken oder was auch immer.
Ja, oder mal wirklich nochmal genauer untersuchen. Also wir sind jetzt ein Labor und können halt 1-2 Tests haben wir standardmäßig etabliert, um eben schneller solche schädlichen Entwicklungen auf das Nervensystem voraussagen zu können. Aber das reicht natürlich nicht. Da müssen Sie tatsächlich noch ein bisschen mehr Arbeit reinstecken. Aber ja, dem müsste man eigentlich nachgehen. Das ist richtig.
Also ich habe eine Studie gefunden von der Universität Bristol, die haben wohl 14.000 Kinder untersucht und dabei festgestellt, dass diejenigen Kinder, die sich wirklich ganz schlecht ernähren, also Junkfood, ja, viel Zucker, Süßigkeiten etc. pp., wenig Salat, wenig Früchte, wenig Vitamine, da haben sie einen Zusammenhang gefunden zwischen der Ernährung im dritten Lebensjahr und dem IQ im circa achten Lebensjahr. Mhm. Ja, Sie haben es sehr vorsichtig formuliert, es beeinflusst den negativ. Also man muss da vorsichtig sein, aber es gibt natürlich schon Studien, die sagen, eine ganz schlechte vitaminarme Ernährung, die ist auch wirklich schlecht. Da muss auch noch viel Forschung betrieben werden. Das ist aber ein Faktor, den man beachten muss.
Richtig, aber sie kann niemals einen Kausalzusammenhang herstellen. Das heißt, dann muss ich ins Labor gehen. Ja, dann muss ich da mehr im Detail mit der Zelle oder auch mit Organoiden, wie man heute ja auch forschen kann, dreidimensionalen Zellkulturen und so weiter. Und schlussendlich eben auch ins Tier gehen. Also man muss im Labor im Endeffekt zeigen, dass es einen Mechanismus gibt, der plausibel ist, um diesen Zusammenhang herzustellen.
Meinen Sie wirklich, wenn man dann nachgewiesen hat im Labor, ich kann jetzt sagen, dieser Wert von einer Substanz führt wirklich zu einer Schädigung des Nervensystems, dass man da auch in der Öffentlichkeit mehr bewirkt? Denn dann würde ja auch wieder von der Industrie das Argument kommen, ja, aber ihr müsst auch in der Umwelt nachweisen, der zeitliche Prozess, ist es nah genug daran, ja, wenn da, was weiß ich, irgendwann eine Substanz ausgeschüttet worden ist und 2 Jahre später merkt man bei bestimmten Bevölkerungsgruppen, aha, da gibt es Probleme im Gehirn. Meinen Sie da wirklich, dass man da politisch auch etwas ändert? Kann durch solche Laboruntersuchungen?
Also mit Sicherheit kann man das, weil man ja eine Kausalkette herstellt und sagt, wenn A sich bewegt, dann habe ich B einen schlechteren Wert. Ja, okay. Das ist eigentlich das neue Konzept der Risikoabschätzung, was sich im Wandel befindet. Bisher macht man Risikoabschätzungen im Prinzip auf beobachteten Werten. Ja, sie schauen sich das Tier an, was exponiert wurde und gucken, naja, das findet sich halt schlechter in einem Labyrinth zurecht zum Beispiel. Ja, und man weiß aber nicht, was führt denn dazu, dass sich das Tier schlechter im Labyrinth zurechtfindet. Und jetzt im Moment ist diese Risikoabschätzung im Umbruch. Das kommt vor allen Dingen aus den Vereinigten Staaten, wird aber auch von Europa aufgenommen, dass man sich anschaut, okay, was passiert denn da? Was ist der molekulare und zelluläre Weg? Warum verändern sich die Gehirnzellen? Was passiert denn da, damit die Ratte ihren Weg im Labyrinth nicht mehr vernünftig findet? Und kann ich das auf den Menschen übertragen? Ja, und sobald sie solche Daten haben mit vernünftigen Expositionen, das ist natürlich überzeugend.
Dann ist dem viel Forschungskraft zu wünschen.
Ja, ich meine, was sehr erfreulich ist, ist, dass die Europäische Nahrungsmittelbehörde steckt momentan tatsächlich auch Gelder in die Erforschung von neuen Methoden, um eben schneller und zuverlässiger solche Substanzen zu identifizieren. Vor allen Dingen, es müssen ja gar nicht alle Substanzen getestet werden. Ich meine, wir reden viel über Pestizide, das sind ja die bestuntersuchtesten Substanzen überhaupt. Das Problem ist, wir haben hier 30.000 Substanzen in unseren Konsumerprodukten, wo wir überhaupt gar keine Ahnung haben, was die machen und ob sie was mit unseren Gehirnen machen, weil die einfach gar nicht niemals getestet worden sind.
Also jetzt haben wir einen Einflussfaktor, der wirklich ernst zu nehmen ist, die Ernährung, diese Zusatzstoffe in der Ernährung. Es gibt, werden ja andere noch diskutiert. Frau Stern, Sie haben vorhin zum Beispiel im Zusammenhang mit der Einwanderung gesprochen, dass die in der Lage ist, unter Umständen die Intelligenz auch noch zu heben. Das sehen ja auch manche ganz anders. Also ich meine, diese These, dass der Flynn-Effekt sogar zurückgeht, also dass wir tendenziell weniger intelligent werden. Da hat ja zum Beispiel auch Thilo Sarrazin sich auf Studien berufen, die gesagt haben, ja, durch die zunehmende Einwanderung sinkt der Durchschnitts-IQ der Bevölkerung.
Was unbestritten ist, ist, dass die Einwanderer, dass da mehr Leute drunter sind, die ihr Intelligenzpotenzial noch nicht ausnutzen konnten. Die Kinder, die jetzt zu uns gekommen sind, die waren jahrelang nicht in der Schule. Teilweise, die können die besten Gene haben und wenn man ihnen einen Intelligenztest vorgeben würde, dann würden sie schlecht abschneiden. Aber natürlich gibt es hier noch viel Kompensationsmöglichkeiten. Das heißt, wenn diese Kinder jetzt ordentlich beschult werden, lernen können, lesen, schreiben lernen, dann können sie ihr Potenzial noch voll entfalten. Von daher muss es gar nicht falsch sein, dass vielleicht der Mittelwert etwas zurückgeht, wenn man eben Einwanderer, so wie sie jetzt im Moment ausgestattet sind, einbezieht. Aber es kann durchaus sein, dass dann in 3-4 Jahren der Wert wieder ansteigt, wenn eben diese Kinder die Chance hatten, ihre Intelligenz zu entwickeln. Also es gibt keinen Grund, erstmal anzunehmen, dass es zwischen ethnischen Gruppen Intelligenzunterschiede in der genetischen Ausstattung gibt. Da gibt es im Moment weder dafür noch dagegen wirklich harte Evidenz. Von daher gehen wir erstmal davon aus, dass die Normalverteilung der Intelligenz sich über die ganze Welt überall zeigt. Aber natürlich haben eben nicht alle Menschen die Chance gehabt, ihre Intelligenz zu entfalten, weil sie eben erstens schlecht ernährt wurden in der Kindheit über längere Zeit und weil sie zweitens eben auch nicht mit Symbolsystemen wie in Mathematik und in Schriftsprache üblich umzugehen gelernt haben. Und das ist schon die Voraussetzung dafür, dass wir die Intelligenz entwickeln, die in den Tests gemessen wird.
Und es gibt Studien, die zeigen, dass türkische Migrantenkinder in Deutschland einen etwas niedrigen IQ bei Tests haben als in den Niederlanden. Und das spricht eher dafür, dass es eben nicht die Gruppe ist, sondern dass es das Schulsystem ist oder die Umwelt. Es gibt auch eine Überblicksstudie über diese Daten zur Rücknahme des Flynn-Effekts vor ein paar Jahren. Und die haben sich auch quasi diesen Faktor angeguckt. Und für Finnland hat man wohl die besten Daten überhaupt über diese Rücknahme des Flynn-Effekts. Und da haben die gesagt, da gerade in Finnland gibt es kaum Migranten. Also da, die haben diesen Faktor quasi ausgeschlossen. Das spricht stark gegen Sarrazin.
Gut, ein weiterer Faktor, eine weitere These, die diskutiert wird, ist das Alter. Also es ist ja so, dass bei älteren Menschen das Arbeitsgedächtnis nachlässt, das für viele Problemlösungsaufgaben ja auch wichtig ist. Und es gibt so Erklärungsansätze, dass sich möglicherweise das Absenken der Intelligenz, wenn es denn überhaupt existiert, dadurch erklären lässt, dass einfach das Durchschnittsalter der Bevölkerung steigt, dass wir immer älter werden.
Ja, das würde ich auch für plausibel halten. Also wir wissen noch nicht sehr viel über die Veränderungen im Alter. Wir wissen, dass wir ja einerseits immer älter werden, aber auch länger fit bleiben. Aber relativ gesehen gibt es natürlich eine Abnahme und ist zum Teil auch damit zu erklären, dass tatsächlich eben Gehirnkrankheiten mit zunehmendem Alter wahrscheinlicher werden. Das heißt, manche Menschen sind gar nicht betroffen und andere sehr stark.
Da kommt aber auch hinzu, dass unser Gehirn durchaus bis ins hohe Alter regenerative Kapazitäten hat. Das heißt, wir bilden ja auch im hohen Alter noch neue Nervenzellen nach, was ja sehr erfreulich ist. Diese Kapazität, die lässt aber tatsächlich im Alter nach. Ja, das heißt, je älter ich werde, desto weniger aktiv ist diese Region im Gehirn, die dafür verantwortlich ist, dass wir neue Nervenzellen bekommen. Nicht nur das, auch diese Region ist anfällig gegenüber toxischen Substanzen. Zum Beispiel Chemotherapeutika. Ja, da gibt es auch einige Studien, die zeigen, dass das eben die Regeneration dieser Gehirnareale beeinträchtigt und dass dadurch die Gedächtnisleistung auch wirklich schlechter wird.
Also als eine Nebenwirkung von Chemotherapie.
Genau. Mhm. Und ähnlich ist es natürlich auch mit anderen Umweltchemikalien, aber dazu gibt es sehr, sehr wenig Studien. Also das ist auch keine Demenz, das ist wirklich allein der physiologische Verlust im Alter, der aber natürlich eben auch verstärkt werden kann durch Chemikalien zum Beispiel.
Naja, es könnte ja auch sein, dass Intelligenztests, wenn man sie in der gesamten Bevölkerung durchführt, auch bei Menschen gemacht werden, die eine vielleicht noch nicht erkannte, aber beginnende Demenz haben. Und dadurch Richtig. Ein niedriger IQ einfach rauskommt.
Ja, dem würde ich sofort zustimmen, klar.
Dann ein weiterer Faktor, auf den wir eingehen sollten, die Medien, Internet, Smartphones, Computerspiele. Da gibt es ja viele, die sagen, das macht uns alles dumm, weil wir zum Beispiel, um es konkret zu machen, uns Dinge nicht mehr merken müssen, sondern immer schnell mal googeln und auf dem Smartphone nachgucken. Dadurch benutzen wir einfach Teile des Gehirns nicht mehr. Sind solche Annahmen richtig?
Also zumindest ist es nicht so einfach, dass wir sagen, Teile des Gehirns liegen brach. Es ist unbestritten, dass unser Aufmerksamkeitsverhalten und auch teilweise das Verhalten, wie wir Informationen gewinnen, sich verändert, dadurch, dass jetzt Information so leicht zugänglich ist und dass man sich tatsächlich viele Dinge nicht mehr merkt. Seitdem wir GPS benutzen können, man bestimmt nicht mehr so gut Landkarten lesen, wie man das früher konnte. Dafür gewinnen wir natürlich auch andere Dinge. Deshalb würde ich mich sehr dagegen wehren, gegen diese kulturpessimistische Aussage, dass die Dinge uns dümmer machen. Sie erleichtern uns in vieler Hinsicht das Leben. Aber es ist unbestritten, dass dieser exzessive Smartphone-Gebrauch, den man in allen öffentlichen Verkehrsmitteln sieht, da entgeht einem natürlich Interessantes aus der Umwelt. Und ich finde es wirklich schade, wenn Menschen sich nicht mal ein bisschen umschauen, was gerade in ihrer Umwelt passiert und einfach nur auf ihr Smartphone schauen. Da gehen Lerngelegenheiten verloren. Ob sich das auf IQ-Testung auswirkt, das wüsste ich noch nicht mal.
Also es gibt meines Wissens eine Studie in London, wo ich glaube, eine School of Economy-Forscher untersucht haben, was passiert in einer Schule, die ein Handyverbot, ein Smartphone-Verbot erlassen hat für den Schüler. Und tatsächlich soll da der IQ oder diese Testleistungen sollen um 6% besser geworden sein. Das ist eine Studie, die ich kenne, die dafür spricht. Ich bin auch gegen Kulturpessimismus, obwohl ich als Mensch, der eigentlich Geisteswissenschaften studiert hat, eigentlich dazu neige. Allerdings würde ich schon sagen, solche Studien wie in London weisen darauf hin, wenn man diesen Prozess nun einfach laufen lässt, ja, und einfach sagt, naja, Kinder, macht mit diesen Dingern, was ihr wollt, dann kommt man natürlich auch schon in ein schlechtes Fahrwasser. Dann suchen die sich natürlich wirklich nur solche Informationen, die sie interessiert. Anders wird ausgeblendet. Das heißt, eine Auseinandersetzung mit Widersprüchen, mit Gegensätzen findet nicht statt. Und das ist ja geistig anregend. Und da kommt natürlich wieder die Frage rein, wie gehen Familien damit um, wie geht die Schule damit um? Also man braucht wirklich einen guten Unterricht. Und ich bin auch nicht dafür, dass man unbedingt sagt, ja, schon der Sechsjährige braucht ein Smartphone. Ja.
Nein, dem würde ich sofort zustimmen, dass wir hier schon eine Gefahr haben, der wir entgegenwirken müssen. Und das Problem ist natürlich auch gerade in diesen sogenannten sozialen Netzwerken, ich würde sie eher asoziale Netzwerke nennen, dass dort eben ja Kinder agieren, die nicht so viel Erfahrung im persönlichen sozialen Umgang haben. Das heißt, der wichtigste soziale Kontakt findet jetzt artifiziell statt. Wir alle haben noch in unserem Leben sehr viel mehr persönliche Begegnungen gehabt. Und wenn es jetzt Menschen gibt, die sehr viel mehr Zeit mit Unbekannten auf Facebook verbringen, als in wirklich persönlichem Austausch, da wird sich schon einiges ändern. Und das ist gar keine Frage.
Frau Stern, es ist ja nicht nur die Nutzung von Informationen und sozialen Netzwerken. Also ich sehe eher das, wie in der Toxikologie, das übermäßige Nutzen von Computerspielen auch als sehr kritisch in gewissen Entwicklungsphasen. Mhm. Ja, also ich meine, es gibt ja Kinder, die sitzen wirklich jeden Tag stundenlang und beschäftigen sich nur mit Spielen auf dem Bildschirm. Das ist ja eine Tendenz, die ist ja nun auch nicht zu übersehen und die halte ich ehrlich gesagt für sehr kritisch. Ja,
also da gibt es übrigens auch eine Studie von Christian Montag von der Uni Ulm, dass bei intensiven Spielern die graue Substanz verringert sei. Also graue Substanz ist ja das, was sozusagen in der Hirnrinde passiert, also schon das, was für kognitive Leistungen wichtig ist. Also wenn die verringert ist, spricht es ja auch dafür, dass es die Intelligenz beeinträchtigt.
Da muss man natürlich immer unterscheiden. Ich habe selber auch mal eine Doktorarbeit betreut. Da ging es um die Frage, wie sich eben Gewaltspiele, damals war das noch nicht so schlimm, das ist schon 10 Jahre her, wie sich das langfristig auswirkt. Und da haben wir ein Experiment gemacht, wo eine Gruppe wirklich Filme mit sehr übler Gewalt gesehen hat. Und dann haben wir geschaut, ob sich es auf das Gedächtnis auswirkt. Wir haben in dieser experimentellen Variation nichts gefunden. Mhm. Offensichtlich kann man gar nicht so stark das machen, dass Menschen, die nicht dafür anfällig sind, das so wahrnehmen. Mhm. Aber wir haben dann natürlich mal ein bisschen den Selektionseffekt angeschaut. Und wir haben auch geschaut, was die Leute an Filmen sonst konsumieren. Und da haben wir einen starken Effekt gefunden. Man kann oft nicht sozusagen die kausale Wirkung von einem Selektionseffekt unterscheiden. Also es ist Menschen, die eben dazu neigen, viel Zeit mit so etwas zu verbringen, die haben auch andere Persönlichkeiten, auch teilweise eine andere Intelligenzstruktur. Also das ist immer schwer auseinanderzuhalten.
Ja, aber was Sie aber auch gesagt haben ist, wir gewinnen ja durch diese neuen Medien auch etwas dazu und natürlich sind sie ja in gewisser Weise auch in Bezug auf manche Fähigkeiten ein Training. Also ich lerne schnell mit meinen Fingern irgendwie Texte einzugeben oder ich lerne schnell zu reagieren in einem Computerspiel oder räumlich zu orientieren, um die ganze Gemengelage zu erfassen. Also das sind ja auch Trainingseffekte, die sich dann wieder positiv bemerkbar machen müssen.
Da hat man wenig Transfereffekt gefunden. Also es gibt ja, man dachte, man kann vielleicht das Arbeitsgedächtnis trainieren, indem man eben ja Multitasking und alle diese Dinge macht. Es gab Leute, die wirklich diese Gedächtnistests und die Arbeitsgedächtnistraining sehr propagiert haben und ich habe das für sehr gefährlich gehalten und ich bin froh über jede Meta-Analyse, die man findet, wo man sagt, es gibt überhaupt keinen Effekt auf die Lernfähigkeit. Mhm. Deshalb kann man wirklich nicht empfehlen, dass in der Schule Computerspiele gemacht werden, statt eben Lesen, Schreiben und Rechnen zu lernen.
Hat wahrscheinlich auch keine vor.
Also ich denke, man sollte das nutzen, aber man muss es immer einbinden in wirklich eine Auseinandersetzung mit wirklichen Gegenständen, in wirklichen Objekten, in wirkliche Kommunikation. Also es gibt, glaube ich, in New York eine Schule, wo die das wirklich sehr stark machen, wo die Kinder sehr viel Computerspiele spielen, sich dabei aber hineinversetzen in die Rolle eines Erfinders, eines Mediziners.
Natürlich.
Und dann eben aber auch mal in ein Mikroskop gucken und so spielerisch herangeführt werden an ein Thema. Ich glaube nicht, dass man das mit sehr komplexen Themen machen kann, aber natürlich, die Kinder wachsen damit auf. Das muss man einfach in die Schule integrieren. Und dann denke ich, kann man das positiv nutzen. Aber es muss immer in einem guten Kontext sein.
Wo wir schon bei Bildung sind, das ist natürlich auch noch ein Faktor, die Bildungspolitik. Sie haben ja gesagt, die Menschen sind heute natürlich tendenziell besser gebildet, wobei auch da wieder konservative Schulkritiker natürlich sagen würden, das Niveau ist dafür gesunken, zum Beispiel in den Gymnasien. Das heißt, insgesamt Welchen Einfluss hat die Bildungspolitik auf die Intelligenz? Zum Beispiel ist auch natürlich die Frage, wenn wir jetzt G8 haben, ein Jahr weniger Schule, senkt das die Intelligenz?
Also dazu muss man natürlich sagen, dass wir in Deutschland so lange in die Schule gehen wie in kaum einem anderen Land. In anderen Ländern geht man mit 17 zur Universität und nicht erst mit 19. Wenn wirklich Schule so einen großen Effekt auf die Intelligenz hätte, dann müssten die Deutschen intelligenter sein als alle anderen. Dafür spricht jetzt nichts. Aber man findet schon, dass eben die Anzahl der Schuljahre auf einige Tests einen Einfluss hat. Und es gibt sogar eine Studie, die auch veröffentlicht wurde in einer guten Zeitschrift, die ich jetzt gerade mal gelesen habe, von Detlef Rost aus Marburg. Der hat mal G8 und G9 untersucht und tatsächlich gefunden, dass in manchen Tests die G8ler etwas schlechter abgeschnitten haben. Das war jetzt nicht weltbewegend, aber es zeigt einfach nochmal, wie stark der Effekt der Schule auf die Intelligenz ist. Aber es war natürlich konfundiert, die waren auch ein bisschen jünger. Und die Frage ist, ob man, wenn die an die Universität gehen, ob sie das nicht sofort aufholen. Also man darf diese Effekte wirklich nicht überschätzen. Und man, wenn es um die Frage geht, G8 oder G9, dann spielt die Frage der Intelligenzentwicklung eigentlich keine wirkliche Rolle.
Also ich habe mit Herrn Rost mal darüber gesprochen, der hat mir gegenüber sehr dezidiert gesagt, jedes Schuljahr bringt eben eine Verbesserung von 5 IQ-Punkten und deswegen sei dieses ein Jahr weniger ein Minus an 5. Sie relativieren das jetzt etwas. Ich finde auch, man muss eigentlich im Prinzip sagen, es kommt darauf an, dann, wenn man ein Jahr weniger hat, ist der Stoff dann auch ein bisschen weniger, kann man besser mit dem Stoff umgehen. Fängt man das auf durch gute Lehrer? Das war ja auch immer die Kritik, dass man das hier in Deutschland eingeführt hat, aber bestimmte Sachen, die woanders da waren, eben eine gute Betreuung nicht gemacht hat. Ich glaube, das ist wirklich wichtiger. Aber im Grunde muss man natürlich schon sagen, Schule ist wichtig. Ja.
Das ist mein Thema. Aber mit den 5 Punkten, das hat natürlich auch irgendwann, also wenn wir bis 30 in die Schule gehen würden, dann müssten wir ja dann alle hochbegabt sein. Und das ist nicht der Fall. Also man darf einfach mit den IQ-Werten nicht so rechnen, wie man, was ich mit Geld oder mit Gewicht oder mit Größe rechnet.
Werden wir klüger oder dümmer? Wir haben da verschiedene Faktoren jetzt genannt. Natürlich müssen wir am Schluss auch die Frage stellen, ist das alles so wichtig? Also sind wir da Intelligenz fixiert? Hängt nicht die Fähigkeit einer Gesellschaft zu funktionieren, friedlich zusammenzuleben, auch Probleme zu lösen natürlich, aber hängt die nicht von viel mehr ab als nur der Summe individueller Intelligenzen, Martin Hubert?
Das finde ich schon. Also ich kann da eine Anekdote erzählen. Ich war kürzlich auf einer Tagung, da saß plötzlich abends ein hochintelligenter amerikanischer Wissenschaftler mir gegenüber, ein Pionier seines Fachs. Und ohne dass ich das wollte, hat er mir gesagt, was habt ihr Europäer eigentlich für ein Problem mit Trump? Das ist ein intelligenter Politiker, der macht Politik für uns, für unser Land, für unsere Interessen. Und ich habe gesagt, aber er führt vielleicht dazu, dass international weniger Kooperation stattfindet, weniger ökonomischer Austausch, auch innenpolitisch, sorgt er ja für Aufruhr. Und da hat er gesagt, ja, das ist keine moralische Person, natürlich nicht. Aber der macht intelligente Politik für unser System. Und so kann ich natürlich sagen, es gibt viele Menschen, die haben einen hohen IQ, die sind kritisch, oder sie haben einen niedrigen IQ, die sind nicht kritisch, oder manche sind konservativ oder sind progressiv, manche sind ökologisch angestellt, andere nicht. Also wenn es um solche Zukunftsfragen geht wie Nachhaltigkeit der Ökonomie, Nachhaltigkeit der Politik, da hilft natürlich der IQ allein wenig. Da muss man vielleicht auch über eine andere Form der Intelligenz nachdenken, die jetzt nichts mit dieser messbaren Intelligenz zu tun hat, das gebe ich natürlich zu. Aber wenn man so eine Frage stellt, wohin geht die Menschheit, kann sie ihre ökologischen Probleme lösen, ihre klimatischen, dann braucht man vielleicht nicht nur eine messbare Intelligenz, sondern wirklich dann auch eine moralische Intelligenz und dafür stärkere Förderung, das würde ich schon sagen.
Dem würde ich natürlich zustimmen. Intelligente Menschen haben Dinge besser im Griff, sie können Dinge besser steuern, aber natürlich auch auf egoistische Weise. Und intelligente Menschen sind weder moralischer noch unmoralischer als anderes. Sie unterscheiden sich nur in der Intelligenz, aber es gibt so gut wie keine Zusammenhänge zwischen Intelligenz und Persönlichkeit. Es gibt introvertierte, intelligente und extravertierte. Von daher ist es völlig klar, dass Intelligenz eine isolierte Sache ist. Für viele Aufgaben, die wir haben, braucht man eine gewisse Intelligenz. Wenn man im juristischen Bereich arbeitet, ist es gut, wenn man eben viele parallele Lösungsmöglichkeiten im Kopf hat. Mediziner sollten intelligent sein. Also wir sollten schon dafür sorgen, dass Leute, die einen akademischen Beruf ergreifen, die an die Uni gehen, dass da eine gewisse Auswahl nach der Intelligenz stattfindet. Aber was Moral angeht, da kann man von Intelligenten im Durchschnitt nicht mehr erwarten als von anderen.
Genau, und wenn man von der Chemikalien-Expositionsseite kommt, dann ist eigentlich nicht nur der Verlust an IQ ein Thema, sondern Chemikalien stehen ja auch in Verdacht, mit Autismus in Zusammenhang zu stehen oder zu dieser Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ja, also unseren modernen Zappelphilippe. Das sind ja nochmal ganz andere entwicklungsneurologische Syndrome, die nicht unbedingt was mit dem IQ zusammen zu tun haben, sondern eben auch mit dem sozialen Miteinander, was eben auch angesprochen wurde. Das ist mindestens genauso wichtig.
Intelligenz im Wandel, werden wir klüger oder dümmer? Das war das SWR2 Forum. Ich bedanke mich bei Professor Ellen Fritsche, Neurotoxikologin am Leibniz-Institut für umweltmedizinische Forschung in Düsseldorf, bei Professor Elsbeth Stern, kognitive Psychologin an der ETH Zürich, und beim Wissenschaftsjournalisten Martin Hubert aus Köln. Mein Name ist Gabor Pahl.